Daniel Kahneman, Cass R. Sunstein und Olivier Siboney. Noise. Was unsere Entscheidungen verzerrt und wie wir sie verbessern können. Gelesen von Arvid Schalle und Heiner Lenz.
Diese Blinks stecken voller Gedankenexperimente. Das erste geht so. Du lernst eine interessante Person kennen. Ihr versteht euch so gut, dass sie sich mit dir einen Spaß erlaubt. Sie verrät dir nicht ihr Alter, sondern lässt dich bei jedem Wiedersehen einmal raten. Die kommenden Wochen überliegst du immer wieder daneben. Mal sind es ein paar Jahre darunter, mal ein paar Jahre darüber. Deine Fehlentscheidungen ergeben ein wildes Durcheinander ohne erkennbares Muster. Dies ist ein gutes Beispiel für Noise. Eine auf den ersten Blick völlig diffuse und willkürliche Streuung von Urteilsfehlern. Sprich, ein unerklärliches und störendes Rauschen in deinen Entscheidungen. Diese willkürlichen Urteilsfehler gibt es überall. Unser Beispiel mit dem geschätzten Alter ist noch harmlos. Was aber, wenn verschiedene Experten nahezu identische Sachverhalte unterschiedlich falsch bewerten? Zum Beispiel Asylrichter, Ärzte oder die Personaler großer Unternehmen. Willkommen in der mysteriösen Welt des Noise.
Blink Nummer 1. Die Unberechenbarkeit menschlicher Entscheidungen.
Stell dir vor, du und deine beste Freundin seid wissbegierige Nerds mit einer zweifelsfrei großen akademischen Zukunft. Ihr habt gerade euer Abi mit lupenreinem Einserschnitt eingetütet und bewerbt euch bei den besten Elite-Unis des Landes. Bei einer davon werdet ihr beide zum Auswahlgespräch eingeladen. Dein eigenes Interview läuft wie am Schnürchen. Der Mitarbeiter der Zulassungsstelle ist sichtlich von deinen Noten beeindruckt und du schlenderst anschließend zuversichtlich über den Campus. Die Sonne strahlt, eine angenehme Brise gibt dir sanften Rückenwind. Alles scheint zu passen. Deine Freundin trifft sich am darauffolgenden Tag mit demselben Beamten. Auch ihr Gespräch verläuft geschmeidig. Doch noch während sie die Fakultät verlässt, erbrechen sich die Regenwolken, die sich seit dem Vormittag zusammenbrauen. Es gießt wie aus Eimern. Ein paar Wochen später trudeln eure Briefe von der Zulassungsstelle ein. Deine Freundin wurde genommen, du aber nicht. Dein Kopf beginnt zu rattern. Wie kann das sein? Ihr habt doch exakt dieselben formalen Voraussetzungen. Warum sie? Nun, möglicherweise lag das Ergebnis nicht an eurer Eignung, sondern an völlig zufälligen und unvorhersehbaren Faktoren. Zum Beispiel am Wetter. Im Jahr 2003 veröffentlichte der Verhaltensforscher Yuri Simonson einen Artikel mit dem provokanten Titel »Clouds make nerds look good«. Er fand heraus, dass sich die Mitarbeiter universitärer Zulassungsstellen an bewölkten Tagen stärker auf Schulnoten konzentrieren. Dagegen sind sie an sonnigen Tagen sensibler für außerschulische Qualitäten. Wir erinnern uns, bei deinem Gespräch schien die Sonne. Es könnte also sein, dass sich der Mitarbeiter just an jenem Tag mehr für sportliches oder künstlerisches Talent oder ehrenamtliches Engagement interessierte als nur für den Abischnitt. Oder aber deine Ablehnung hatte ganz andere Gründe. Vielleicht waren die letzten 5 Kandidaten vor dir auf dem Papier genauso qualifiziert wie du. Der Beamte ließ sie alle zu und musste nun zwangsläufig wählerischer und strenger werden. Ausgerechnet, als du an der Reihe warst. Vielleicht hatte er aber auch einfach nur Hunger. Oder er hatte sich wegen der kräftigen Klimaanlage einen Zug geholt. Oder der Fußballverein seines Herzens hatte am Vortag ein wichtiges Spiel verloren. So irrelevant das alles klingt. Studien zufolge können sich all diese Faktoren auf die Entscheidungen von Kreditsachbearbeiterinnen, Sportschiedsrichtern, Ärztinnen und Richtern auswirken.
Das bedeutet, das menschliche Urteilsvermögen kann von willkürlichen und unvorhersehbaren Faktoren beeinflusst werden.
In all den beschriebenen Szenarien trifft ein und dieselbe Person in grundlegend identischen Situationen unterschiedliche Entscheidungen. Die Frage ist, warum?
Blink Nummer 2. Falsch ist nicht gleich falsch. Der Unterschied zwischen Bias und Noise.
Unternehmen wir ein weiteres Gedankenexperiment. Dieses Mal verschlägt es deine Freundin und dich an den Schießstand eines Jahrmarkts. Ihr steht also nebeneinander, jeweils mit einem Plastikgewehr bewaffnet und feuert auf die gegenüberliegende Papierzielscheibe. Zwar seid ihr beide erbärmliche Schützen, dennoch gibt es einen Unterschied. Die Einschläge auf deiner Zielscheibe sind wild verstreut. Sie weichen ohne erkennbares Muster von der Scheibenmitte ab. Die Zielscheibe deiner Freundin zeigt hingegen ein anderes Bild. Bei ihr ballen sich die Einschläge alle in einer Region links unterhalb des Bullseye. Als glaubte sie, die Scheibenmitte läge in Wirklichkeit dort. Als hätte sie einen Knick in der Optik oder im Gewehrlauf. Mit anderen Worten, ihre Abweichung hat System. Dieses Beispiel ist eine Metapher für zwei unterschiedliche Arten von Urteilsfehlern. Wenn sich jemand immer nach demselben Muster irrt, sprechen wir von einem Bias. Besonders in der Psychologie steht der Bias für eine Voreingenommenheit, die das objektive Urteilsvermögen eines Menschen verzerrt. Seine Entscheidungen weichen systematisch vom Optimum ab, genau wie die Schüsse deiner Freundin. Bias wurden bereits vielfach untersucht, weil sie sich an konkrete Ursachen knüpfen lassen. Doch genauso gibt es Entscheidungen, die wie deine Schüsse völlig wild und willkürlich vom Optimum abweichen. Hier spricht die Psychologie vom sogenannten Noise, von einem störenden Rauschen, das die Ergebnisse menschlicher Entscheidungen zufällig und unberechenbar streut. Nehmen wir folgendes Beispiel eines Gerichts in Miami, das über Asylanträge von Immigranten entscheidet. Zwei der dort tätigen Richter schienen besonders voreingenommen. Je nachdem, welcher der beiden den Fall anhörte, schwankten die Chancen auf Asyl zwischen 5% und 88%. Der eine lehnte fast alle Anträge ab, der andere gab nahezu allen statt. Es erklärte sich von selbst, welch schicksalhafte Folgen ein solches Bias haben kann. Wären die Asylentscheidungen Plastikkugeln eines Jahrmarktgewehrs, würden sich die Einschläge dieser beiden Richter systematisch in bestimmten Ecken fernab der Scheibenmitte bündeln. Beides spräche für Bias. Wenn wir nun aber die Asylentscheidungen aller Richter an jenem Gericht in Miami auf eine Zielscheibe projizierten, erhielten wir ein völlig willkürlich verstreutes Durcheinander. Das wäre Noise. Jetzt erinnere dich an den Mitarbeiter in der Zulassungsstelle der Elite-Uni. Die entscheidende Frage wäre, ob seine Entscheidung gegen dich durch systematisches Bias oder zufälliges Noise beeinflusst wurde.
Wir lernen, bei Urteilsfehlern entscheiden wir zwischen Bias und Noise, also zwischen einer systematischen und einer völlig willkürlichen Abweichung von der optimalen Entscheidung.
Nun deutet der Titel der Blinks an, dass es den Autoren vor allem um die Erforschung von Noise geht. Wann also kommt es zu willkürlichen Urteilsfehlern?
Blink Nummer 3. Wir vergessen, wie wenig wir wissen.
Angenommen, eine Ermittlungsrichterin muss entscheiden, ob sie die Untersuchungshaft eines Beschuldigten gegen Kaution aussetzt. Dann trägt sie mit ihrer Entscheidung große Verantwortung. Das abschließende Gerichtsurteil steht noch aus. Verweigert sie die Kaution im Nachhinein zu Unrecht, verliert der Beschuldigte seine Freiheit und womöglich seine Arbeit. Seine Familie könnte sogar ihr Zuhause verlieren und nichts von alledem täte der Gerechtigkeit Genüge. Setzt sie ihn dagegen unberechtigt auf freien Fuß, könnte er fliehen oder im schlimmsten Fall ein weiteres Verbrechen begehen. All diese Konsequenzen muss die Richterin bei ihrer Entscheidung in Betracht ziehen. Darum stützt sie sich auf ihre langjährige Erfahrung und die Akte des Beschuldigten, um dessen Verhalten vorherzusagen. Doch jetzt kommt's. Wir Menschen sind furchtbar schlecht darin, akkurate Vorhersagen zu treffen. Das gilt auch für Richterinnen. 2018 entwickelte das Team um den Computer- und Verhaltenswissenschaftler Sandhil Mulayanathan einen Algorithmus, der ermittlungsrechtliche Entscheidungen simulierte. Die Forscher fütterten das Programm mit Daten aus rund 760.000 echten Anhörungen und kamen zu einem ernüchternden Ergebnis. Der Algorithmus hätte bessere Entscheidungen getroffen als die Gerichte. Er hätte die Zahl der Inhaftierungen um 42% und die Delikte entlassener Angeklagter um 24% gesenkt. Da stellt sich die Frage, warum führt die jahrelange Ausbildung und Expertise menschlicher Richter zu schlechteren Urteilen als Algorithmen? Die Antwort ist simpel. weil Richter Menschen sind. Wenn wir Prognosen treffen, sehen wir uns insgeheim nach einem logischen Abschluss. Das ist wie ein mentales Puzzlespiel. Sobald wir eine mögliche Antwort finden, durchfährt uns ein inneres Signal mit dem Zuruf: Jawohl, das ist es. Diese Vorhersagen stellen uns zufrieden, weil sie mit unserer bisherigen Weltsicht kohärent sind. Aber die Macht dieser emotionalen Befriedigung lässt uns die Beschränktheit unseres Urteilsvermögens vergessen. Die Autoren sprechen hier von objektiver Unwissenheit. Wir verkennen, wie viel wir nicht wissen. Wir ignorieren, dass unser vorhandenes Wissen möglicherweise falsch oder irreführend ist. Wir ignorieren unsere Ignoranz.
Mit anderen Worten, wir Menschen lassen uns bei Vorhersagen leicht davon verleiten, was sich emotional richtig anfühlt, und verkennen unser eigenes Unwissen.
Nun wollen wir ja aber keine Richter oder Sachbearbeiter durch Maschinen ersetzen. In dem Fall könnten wir die Blinks an dieser Stelle abbrechen. Daher geht es im Folgenden darum, wie sich das menschliche Urteilsvermögen verbessern lässt.
Blink Nummer 4. Neues passt nicht ins Weltbild.
Du wirst bemerkt haben, dass unsere Blinks oft mit einer kleinen Geschichte beginnen. Wir skizzieren eine kurze Handlung mit Ort und Zeit, in der ein Charakter auf dem Weg zu seinem Ziel mit Widerstand konfrontiert wird. Warum wir das machen? Weil der menschliche Verstand Geschichten liebt. Informationen, die in Narrative eingebettet sind, bleiben besser im Gedächtnis haften. Bislang haben wir die Folgen von Noise auf die Entscheidungen von Richtern und Uni-Zulassungsstellen beleuchtet. Wir haben gesehen, dass Noise de facto alle menschlichen Urteile verfälscht. Da stellt sich doch die Frage, wenn Noise allgegenwärtig ist, warum hört man dann so wenig davon? Die Antwort lautet, weil Noise sich nicht in Geschichten verpacken lässt. Viele der jüngsten psychologischen Erkenntnisse zeigen, wie sehr unsere Wahrnehmung über Narrative funktioniert. Heute wissen wir, dass unser Verstand Geschichten braucht, um sich die Welt zu erklären. Ein Beispiel ist das gut dokumentierte Phänomen des fundamentalen Attributionsfehlers. Wir tendieren dazu, Menschen für Ergebnisse verantwortlich zu machen, die sich besser durch willkürliche Umstände erklären lassen. Mit anderen Worten, wir sehen überall Charaktere, Handlungen und Zusammenhänge. Die Dinge erscheinen uns nur dann sinnvoll, wenn wir daraus eine Geschichte stricken können. Die treibende Kraft dahinter ist der psychologische Mechanismus des naiven Realismus. Wir setzen unsere subjektive Wahrnehmung mit objektiver Wahrheit gleich und halten sie für die Realität. Sobald ein Ereignis diese Realität in Frage stellt, konstruiert unser Verstand Narrative, um Widersprüche zu entkräften. Das führt dazu, dass wir teilweise so lange nach einer Geschichte suchen, bis wir uns das Unerklärliche im Nachhinein doch noch erklären können. Doch genau hier liegt das Problem. Noise ist zu sperrig für Narrative. Noise ist nicht kausal und passt nicht zu unseren Erklärungsmustern. Es liefert nichts als scheinbar sinnlose und frustrierende erzählerische Versatzstücke. Wir übersehen Noise, weil es nicht zum Rest unserer Geschichte passt. Darum registrieren wir Noise nur statistisch. Oder wir verwechseln es mit Bias, denn Bias lässt sich auserzählen. Die willkürlichen Fehler in Ermittlungsgerichten, Unizulassungen und Asylverfahren wirken auf den ersten Blick wie individuelle Vorurteile. Und wie gesagt, in einzelnen Fällen spielt Voreingenommenheit durchaus eine Rolle. Aber zusammengenommen ergeben diese Fehlentscheidungen nichts als zufälliges Chaos.
Wir resümieren: Noise wird oft übersehen, weil es nicht in die Narrative passt, mit denen wir uns die Welt erklären.
Nun haben wir ein Gefühl dafür, was Noise alles anrichten kann. Aber wie stellen wir es leiser?
Blink Nummer 5. Noise Cancelling. Die Weisheit der Menge.
Na toll. Noise ist also nicht nur allgegenwärtig und potenziell schicksalhaft, sondern auch noch unsichtbar. Wie können wir das störende Rauschen in unseren Entscheidungen reduzieren? Diese Frage führt uns zurück ins Jahr 1906 zu einem Mann namens Francis Galton, seines Zeichens Universalgelehrter und Cousin eines gewissen Charles Darwin. Eines Tages besuchte Galton eine landwirtschaftliche Leistungsshow in Plymouth im Südwesten Englands. Er schlenderte durch die Marktstände und gelangte zu einem Wettbewerb, bei dem man das Gewicht eines prämierten Ochsens schätzen sollte. Gespannt beobachtete Galton, wie nahezu 800 Dorfbewohner ihre Schätzungen abgaben. Doch kein einziger von ihnen erriet das korrekte Gewicht von 1.198 Pfund. Nach dem Wettbewerb bat Galton den Veranstalter um die abgegebenen Zettel mit den einzelnen Schätzwerten. In der grafischen Darstellung waren die Schätzwerte wild verstreut. Ohne erkennbares Muster wichen sie alle vom Idealwert ab. Die Ergebnisse der Dorfbewohner waren noisy. Doch dann berechnete Galton den Mittelwert aller Schätzungen und machte eine unglaubliche Entdeckung. Tatsächlich war dieser Wert nahezu perfekt. Er lag nur um ein einziges Pfund daneben. So stieß Galton auf ein Phänomen, das heute als Weisheit der Menge bekannt ist. Wenn wir eine größere Menge Menschen unabhängig voneinander befragen, kommt die durchschnittliche Antwort der Wahrheit erstaunlich nahe. Angenommen, du bittest diverse Menschen, einen bestimmten Wert zu schätzen. Die Anzahl der Gummibärchen in einer Tüte, die Entfernung einer beliebigen Stadt oder die Höchsttemperatur der kommenden Woche. Dann erhältst du lauter noisy Antworten. Im Schnitt gleichen sich die Störgeräusche allerdings gegenseitig aus. Es gibt dabei allerdings ein paar Einschränkungen. Erstens müssen die Schätzungen unabhängig sein. Wenn du eine Gruppe von Menschen gleichzeitig befragst, beeinflussen sich die Antworten gegenseitig. Zweitens funktioniert das Prinzip nur, wenn du allen exakt dieselbe Frage stellst. Schon kleinste Abweichungen können das Ergebnis verfälschen. Und drittens ist die Weisheit der Menge nicht vor Bias gefeit. Wenn alle Mitglieder der befragten Gruppe denselben systematischen Urteilsfehler begehen, spiegelt der Mittelwert diese Voreingenommenheit wider. Stell dir vor, das Rekrutierungsteam einer Firma hegt Vorurteile gegen weibliche Kandidatinnen. Dann weicht der Mittelwert seiner Entscheidungen zu weiblichen Kandidatinnen sogar noch weiter vom Optimum ab als viele der einzelnen Urteile.
Trotzdem gilt: Wir können Noise neutralisieren, indem wir viele unabhängige Urteile zur selben Frage zu einem Mittelwert aggregieren.
Um Noise zu bekämpfen, müssen wir aber erst einmal wissen, wo es auftritt.
Blink Nummer 6. Den Noise-Pegel messen.
Wie erfasst man den Noise-Pegel in einer Gruppe urteilender Personen, egal ob im Gericht, dem Lehrerzimmer oder der Personalabteilung? Das bringt uns zum Beispiel des renommierten ehemaligen US-Richters Marvin E. Frankel. Frankel stieß bereits früh in seiner juristischen Karriere auf das Problem zufällig schwankender Urteile. Er begriff, dass er einen verurteilten Bankräuber für 25 Jahre hinter Gitter bringen oder nach einem Tag auf freien Fuß setzen konnte. Entscheidend waren letztlich nur seine eigenen Ansichten und Vorurteile. Gerechtigkeit sieht anders aus. Frankel wollte die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Dilemma lenken. Darum veröffentlichte er 1973 ein Buch über frappierende Disparitäten in den Schuldsprüchen für substanziell ähnliche Verbrechen. In einem Fall wurde ein kleinkrimineller Scheckfälscher zu 30 Tagen Haft verurteilt. Ein zweiter saß ganze 15 Jahre für eine nahezu identische Straftat. Aber da Einzelfälle keine signifikanten Ergebnisse liefern, setzte Frankel zu einer größeren und systematischeren Darstellung an. 1981 bat ein von ihm geführtes Forscherteam insgesamt 208 Bundesrichter, ihr Urteil zu 16 fiktiven Fallskizzen zu geben. Frankels Team präsentierte den Richtern die Szenarien einzeln und stellte die Abweichung zwischen den Verdikten jeweils grafisch dar. Das Ergebnis war schockierend. Es zeigte, dass bei strafrechtlichen Urteilen nicht Konsistenz die Norm war, sondern Variabilität. Diverse Folgestudien gelangten zur selben Erkenntnis. Frankels Studie zeigte erstmals, wie sich der Noise-Pegel in einer beliebigen Institution messen lässt, in der eine Gruppe von Experten Urteile zu substanziell ähnlichen Fällen fasst. Die Autoren bezeichnen eine solche Prüfung als Noise-Audit. Und so geht's. Zuerst definierst du den Idealwert, also die Mitte deiner Ergebniszielscheibe. Dann entscheidest du, wie weit die Urteile maximal abweichen dürfen. Angenommen, du bist Versicherungsleiter und behandelst Sachschäden. Dann wäre die Frage, wie weit die Versicherungsleistungen variieren dürfen, die verschiedene Gutachter für ein und dieselbe Art von Wasserschaden empfehlen. Anschließend versammelst du die Urteilenden, in diesem Fall also die Gutachter, und führst ihnen getrennt voneinander typische Szenarien vor. Achte darauf, ihnen numerische Ausdrücke für ihre Urteile vorzugeben, hier also Euro für den Betrag, den die Versicherung übernimmt. Nun setzt du die Antworten der Urteilenden in Relation zum Idealwert. Et voilà, fertig ist die Diagnose zum Noise-Pegel in deiner Einrichtung.
Das bedeutet, um Noise zu reduzieren, musst du die Streuung der Urteilsfehler zuerst durch einen Noise-Audit sichtbar machen.
Womit wir erneut bei der Frage wären, wie kannst du die Urteilsbildung verbessern?
Blink Nummer 7. Mentale Hygiene für bessere Entscheidungen.
Stell dir vor, du liegst auf dem OP-Tisch. Kurz bevor dir das Narkosemittel die Sinne nimmt, siehst du, wie die Chirurgin ans Waschbecken tritt. Sie seift ihre Hände ein und hält sie unter warmes Wasser. Mit dieser simplen Geste hindert sie unzählige Erreger daran, in deinen Körper zu gelangen. Dasselbe können wir tun, um unser Urteilsvermögen zu verbessern. Wir können eine Entscheidungshygiene betreiben und Prinzipien einführen, die unsere Entscheidungen weniger noisy machen. Der erste Schritt, quasi das Pendant zum Händewaschen der Chirurgin, besteht darin, dich vor wichtigen Entscheidungen mit den Grundlagen statistischen Denkens zu befassen. Wir haben gesehen, dass unser geschichtsfixierter Verstand aus allem Narrative strecken will. Wir sehen überall Bedeutungen und Zusammenhänge und verkennen unsere eigene Ignoranz. Genauso entstehen willkürliche, verrauschte Urteilsfehler. Darum müssen wir den Autoren zufolge versuchen, einen Blick von außen einzunehmen. Wir müssen unser ausstehendes Urteil zu einem Korpus vergleichbarer Fälle in Relation setzen. Nehmen wir an, deine Firma stellt eine neue Geschäftsführerin ein und du willst einschätzen, ob sie Erfolg haben wird. Dann könntest du ihre Ausbildung, ihren Ruf und ihre Vita ansehen. Aber letztendlich erhältst du dadurch nur einen Haufen komplexer und potenziell irreführender Informationen. Ein Ansatz mit weniger Noise bestünde darin, einen Referenzrahmen zu schaffen. Du könntest recherchieren, welchen Umsatz CEOs in deiner Branche durchschnittlich erwirtschaften oder dir angucken, wie oft die Rekrutierung neuer CEOs in steigenden Aktienwerten resultiert. Beides schafft eine statistische Basis, mit der du ein allzu intuitives Urteil vermeidest. Natürlich sollen sich Entscheidungen emotional richtig anfühlen, aber im Idealfall doch aus den richtigen Gründen, oder? Darum ignoriere deine Vorbehalte gegen die Uni der neuen CEO oder deine vage Ahnung davon, warum sie ihre letzte Firma verlassen hat. Hebe dir die emotionale Belohnung für eine fundierte und möglichst akkurate Einschätzung auf. Und wo wir schon dabei sind, komplexe und narrativ kohärente Urteile sind emotional befriedigend, aber längst nicht immer zutreffend. Zum Beispiel kann es ein spannendes mentales Puzzle sein, die Amtszeit deiner neuen CEO mit den Aktienwerten der Firma zu verknüpfen. Aber auch völlig irrelevant. Versuche stattdessen, schwere Einschätzungen in separate Einzelfragen herunterzubrechen und auf unabhängige Urteilende zu verteilen.
Wir halten also fest, Entscheidungshygiene kann Noise reduzieren. Entscheidend dafür ist, dass du nicht allein aus dem Bauch heraus urteilst, sondern vor dem Hintergrund solider Referenzen.
Im letzten Blink geht es um ein weiteres wichtiges Prinzip der Entscheidungshygiene in Form einer bitteren Lektion.
Blink Nummer 8. Gute Urteile sind akkurat, nicht kreativ.
1984 feierte Richter Frankel einen bedeutenden Erfolg. Der US-Kongress ratifizierte den sogenannten Sentencing Reform Act, der endlich strikte Vorgaben zur Standardisierung von Strafurteilen vorschrieb. Die neuen Richtlinien basierten auf der Analyse von über 10.000 echten Fällen. Fortan sollten sich die Richter nur noch auf die Schwere des Verbrechens und das Vorstrafenregister des Beschuldigten konzentrieren. Beide Faktoren wurden mit einem numerischen Wert beziffert. Die Summe diktierte die Spannweite des möglichen Strafmaßes. Und siehe da, in den folgenden Jahren nahm das Noise bei Strafprozessen drastisch ab. Vor der Einführung des Gesetzes konnte die Haftstrafe für einen Drogenhändler je nach Richter um mehrere Jahre variieren. Nach der Einführung schrumpfte diese Variabilität auf wenige Monate. Daraufhin gingen Richter landesweit auf die Barrikaden. Sie hatten ihren Gerechtigkeitssinn schließlich durch jahrelange Ausbildung und Erfahrung geschärft und sahen sich nun von simpler Mathematik bevormundet. Im Jahr 2005 wurde das Reformgesetz wegen technischer Mängel vom Supreme Court, dem obersten US-Bundesgericht, gekippt. Ein paar Jahre später analysierte die Harvard-Professorin Crystal Yang 4000 Strafurteile, die nach der Gesetzesaufhebung gefällt wurden. Ihr Ergebnis zeigte, die Disparität zwischen dem durchschnittlichen Strafmaß und harten Urteilen hatte sich verdoppelt. Die persönlichen Werte der Richter hatten also wieder großen Einfluss. Noyce war zurück. Im Nachhinein erkannten Frankel und seine Unterstützer ihren Fehler. Sie hatten versäumt, sich mit den Richtern im Land auf den ultimativen Zweck von Strafurteilen zu einigen. Denn das Ziel eines jeden Gerichtsurteils ist Genauigkeit, nicht persönlicher Ausdruck. Es gibt Bereiche, in denen die Vielfalt an Meinungen und Stilen bereichert und stimuliert. In der Literaturkritik, im Leistungssport oder der Filmbranche. Aber wenn Experten über substanziell gleiche Fälle urteilen, ist Individualismus fehl am Platz. Wenn zwei Radiologen unabhängig voneinander dasselbe Röntgenbild unterschiedlich bewerten, liegt mindestens einer von beiden falsch. Und diese Variabilität ist nicht gut, sondern gefährlich. Metaphorisch gesprochen, wenn mehrere Urteilende an den Schießstand treten, müssen sie sich zunächst darauf einigen, dass sie dieselbe Vorstellung von der Scheibenmitte haben. Sie müssen sich darauf verständigen, dass Genauigkeit die höchste Priorität hat. Im nächsten Schritt müssen die Urteilenden selbst an der Erstellung von Testszenarien für einen Noyce-Audit beteiligt werden. Andernfalls stehen sie der Prüfung kritisch und ablehnend gegenüber. Im letzten Schritt müssen die Urteilenden durch den Noyce-Audit erkennen und verstehen, wie hoch die negativen Folgen ihrer Urteilsfehler sind.
Das heißt unterm Strich, damit Noyce nachhaltig reduziert werden kann, müssen sich Urteilende gemeinsam darauf einigen, wie genau ein optimales Urteil aussieht.
Trotz alledem sollten die Kosten für die Noyce-Bekämpfung in Relation zu anderen Kosten stehen. So etablierten diverse US-Gerichte eine Art Drei-Verstöße-Regelung, um die steigende Kriminalitätsrate zu senken. Dabei wurden Angeklagte nach der dritten schweren Straftat automatisch zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese Standardregel reduzierte das Noyce der Urteile, verkannte aber wichtige Faktoren wie die Biografie des Täters, die Schwere des Verbrechens oder seine Fähigkeit zur Rehabilitierung. Darum braucht eine gute Entscheidungshygiene spezifische Regeln, die die Kosten der Noyce-Bekämpfung berücksichtigen.
Das war unser Anfängerkurs Entscheidungshygiene zu dem Buch Noyce von Daniel Kahneman, Cassie Sunstein und Olivier Siboney. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Fragen: Was ist Noyce? Warum ist es ein Problem? Und wie lässt es sich bekämpfen? Am besten lässt sich Noyce durch die Abgrenzung zum Bias erklären. Ein Bias ist eine systematische Abweichung von einer optimalen, gerechten und möglichst objektiven Einschätzung. Noyce meint demgegenüber die völlig willkürliche und zufällige Streuung von Urteilsergebnissen, wie die zahlreichen unterschiedlich gerechten Urteile eines Gerichts, das über Asylanträge entscheidet. Das Problem ist, dass wir uns bei der Untersuchung von Urteilsfehlern bislang nur auf Bias konzentriert haben. Wir haben also nicht analysiert, warum größere Gruppen von Urteilenden substanziell identische Sachverhalte unterschiedlich falsch bewerten. Das Beispiel von Richter Frankel zeigte, dass feste Vorgaben Strafrichtern helfen können, mehr oder weniger gleiche Delikte einheitlicher und damit gerechter zu ahnden. Genau das muss das Ziel sein. Noyce reduzieren und Gruppen von Experten dazu befähigen, einheitlicher und gerechter zu urteilen. Von Chefs und Personalern über Richter bis zu Lehrerinnen an der Schule. Wir haben auch gesehen, welche Rolle dabei sogenannte Noyce-Audits spielen. Die Urteilenden müssen begreifen, wie hoch die Kosten ihrer kollektiven Urteilsfehler sind. Sie müssen sich gemeinsam auf das eigentliche und ultimative Ziel ihrer Urteile einigen. Du siehst also, Noyce-Reduzierung ist keine einfache Arbeit, aber eine notwendige. Denn Noyce verschwendet Ressourcen, befeuert die Ungerechtigkeit und gefährdet persönliche Schicksale. Es erodiert den Glauben an die Gerechtigkeit in wichtigen Institutionen wie Rechtsprechung, Medizin, Bildung und Arbeit. Jetzt, da wir Neues entdeckt haben, ist es an uns, es zu reduzieren. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch deinen Blick für die Makel menschlicher Urteile schärfen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.